Herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Folge Level Up. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute hier mal wieder zu einem ziemlich interessanten Interview. Ich habe nämlich den Johannes Brenner heute zu Gast und mit dem werde ich mal heute rund um das Thema Amazon FBA reden. Wir werden das Thema E-Books anschneiden und mal auf seine Story eingehen, denn der Johannes hat eine ziemlich interessante Herangehensweise hinter seinem eigenen Amazon FBA-Business und ich bin gespannt, über was für Themen wir uns heute hier heute Themen wir uns hier heute unterhalten werden. Und deswegen, ja, Johannes, freut mich, dass du heute da bist und cool, dass wir heute hier dieses Interview führen können.
Ja, hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Bin gespannt.
Ja, ich auch. Ja, wir kennen es ja schon ein bisschen länger, haben uns auch schon öfter ausgetauscht. Deswegen, würde ich sagen, erzähl doch einfach am besten erstmal so ein bisschen, wer du bist, was du machst, wie bist du auf das Thema E-Books, was ich eben schon angeschnitten habe, gestoßen, auf Amazon FBA und alles drum und dran.
Ja, also was gibt es zu mir zu sagen? Ich habe bis letztes Jahr noch studiert, ganz klassisch den BWL-Weg gegangen, mit Marketing-Schwerpunkt, hat mich schon immer interessiert, diese ganze Startup-Richtung, Online-Marketing und so. Ja, und dann war das Studium vorbei und ich wusste nicht so recht, wie es weitergehen soll. Und habe mir dann gedacht, ja, beziehungsweise habe ich dann einfach Leute kennengelernt. Ja, ich habe mich dann einfach auf den Weg gemacht, habe im Internet die ganzen Communities, genau wie du auch eine Community hast, ein bisschen abgegrast und habe einfach gesehen, hat sich mein Horizont geweitet, was einfach online alles möglich ist, was alles für Wege gibt, was die Leute alles für Wege gehen. Und habe dann Leute kennengelernt, die eben, wie du schon angesprochen hast, Kindle E-Books auf Amazon verkaufen. Und das war natürlich erstmal für mich komplettes Neuland und habe mich da eben reingearbeitet. Also ich weiß nicht, wie deine Zuschauer sich damit auskennen, aber diese ganze Kindle-E-Book-Geschichte, die ist halt auch so aus den USA rübergeschwappt, genauso wie das ganze Thema FBA. Und man sucht auch einfach Nischen bei Amazon und lässt dann ein E-Book schreiben. Und es gibt auch noch die Möglichkeit über CreateSpace, das ist auch ein Amazon-Unternehmen, auch automatisch Taschenbücher von Amazon drucken zu lassen und das Ganze eben über die Amazon-Webseite zu verkaufen.
Wann war das ungefähr? Also als du dann angefangen hast mit dem ganzen Thema, dich darüber zu befassen, damit dann auch anzufangen?
Also das war Ende jetzt letzten Jahres, also Ende letzten Dezember und dieses Jahr im Januar habe ich damit angefangen und mein erstes E-Book ging dann, ich glaube, im Februar sowas online.
Ja, und auch ziemlich erfolgreich. Also das jedenfalls, worüber wir uns darüber jedenfalls unterhalten haben. Hast du mir das erzählt?
Ja, also es ist natürlich, macht natürlich super Spaß, also vor allem, wenn so der erste Online-Verkauf reinkommt, so der erste Euro und dann leckt man richtig Blut, gibt ordentlich Gas. Ich muss auch sagen, ich habe zu der Zeit richtig, richtig viel gehustelt, ja, ich habe richtig viel gearbeitet, richtig viel Zeit reingesteckt, 7 Tage die Woche, aber ich hatte einfach eine richtig krasse Motivation, das nach vorne zu bringen und habe dann eben mehrere Bücher durch diese Strategie, sage ich jetzt mal, schreiben lassen. Also das sind alles keine riesen Bestseller, ja, das sind alles kurze Ratgebertexte. Also man kann auch mal, wenn man sich da interessiert, einfach mal auf Kindle gehen bei Amazon in die Kategorie und sieht da halt ganz viele Ratgeber zu den verschiedensten Themen, ja, zu den verschiedensten Themenbereichen, zu den verschiedensten Nischen und verkaufe das Ganze dann im Amazon und habe dann richtig schnell, also ich muss dazu sagen, am Anfang war mein Ziel, ein paar hundert Euro nebenbei im Monat damit zu verdienen. Ja, also das Studium war vorbei, das BAföG fällt weg, das Kindergeld fällt weg, solche Geschichten halt, die man da als junger Mensch halt eben hat und man weiß nicht so richtig im Arbeitsleben. Ich habe dann mich damals auch noch beworben, ich habe mich zum Beispiel bei Tesla beworben und so war mir aber nicht ganz sicher. Also ich war nie der Typ, der so richtig gerne in dieses Angestelltenverhältnis rein wollte und habe halt dann angefangen eben nach Wegen zu suchen und habe dann den ersten Monat ein paar hundert Euro verdient und habe dann eben mehr Content produziert, mehr Bücher produziert und ja, habe dann relativ schnell gleich mal ein paar tausend Euro damit verdient.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Leistung, aber ich denke, da steckt auch viel harte Arbeit hinter. Hast du ja auch erzählt, dass du 7 Tage die Woche da wirklich täglich reingesteckt hast. Ne?
Ja, schon, aber am Anfang, es fühlt sich auch nicht so als Arbeit an. Also das war auch das erste Mal oder mit einer der ersten Male, wo man, wenn man so richtig in diesen Flow reinkommt, wenn man so richtig diese Motivation hat, ja, selber was umzusetzen und sieht, dass es irgendwie Früchte trägt, dass da auch was dabei rumkommt, ja, dann hat man halt, oder zumindest war es bei mir so, hatte ich dann eine richtig krasse Motivation, das voranzutreiben und habe dann auch gern diese Zeit genommen, ja, das war mir halt eben wichtig und Genau.
Ja, das kenne ich. Also es ist definitiv so. Ich finde, wenn man darauf richtig Bock hat, dann kann man diese Projekte auch relativ schnell und auch relativ viel Zeit reinstecken, ohne dass es irgendwie anstrengend sich anfühlt, sondern dass man ist in so einer Art Flow, finde ich, fast drin. Und das geht dann einfach ruckzuck durch. Es war bei Amazon FBA bei mir ganz genauso am Anfang. Auch jeden Tag, 7 Tage die Woche, 16 Stunden, habe ich selber noch die Designs gemacht und sowas und dann immer mit den Herstellern nachts noch geschrieben und so weiter. Also, aber es hat sich halt nicht wie Arbeit angefühlt, sondern es hat halt Bock gemacht, ne?
Genau. Wobei man schon aufpassen muss. Also ich habe auch schon ab und zu mal gemerkt, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich dann einfach ein bisschen Pause gönnen muss, ja. Weil das ist dann einfach so ein bisschen dieses Burnout, ja. Wenn man
Ja.
einfach immer nur die ganze Zeit liefert, produziert, ja, und nur Gas gibt. Einfach auch körperlich, ja, ja, und auch der soziale Kontakt und lauter diese ganzen Punkte, die vernachlässigst du ja irgendwo. Und das musst du dir aber bewusst sein, ja. Und wenn du das bewusst bist, dann kannst du halt auch wieder Zeiten einlegen, wo du dich wieder ein bisschen mehr um dein Privatleben, ja, mit der Freundin, mit der Familie oder ein bisschen mehr wieder, ja, gesündere Ernährung und so weiter, halt einfach wieder ein bisschen an andere Dinge denkst. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig, aber es ist natürlich richtig geil, wenn man wirklich diese Motivation hat, selber was voranzutreiben.
Was ich auch immer hart finde, ist dann abzuschalten. Also wenn man dann wirklich so viel arbeitet und dann macht man mal was mit anderen Leuten oder man lenkt sich ab oder macht dann auch mal was Privates, dann denkt man irgendwie unterbewusst immer noch dauerhaft an das Thema. Und es gibt tatsächlich nur wenige Momente, wo ich tatsächlich dann nochmal wirklich für 4, 5 Stunden das komplett vergessen kann. Das ist bei mir zum Beispiel beim Sport so. Immer wenn ich Sport mache, dann kann ich wirklich oder vergesse ich halt für diese paar Stunden so wirklich alles, was so ein bisschen abläuft oder halt, wenn man dann wirklich auch mal was mit seiner Familie macht, dann auch. Aber es ist schon relativ schwer, finde ich, so komplett dann abzuschalten, weil man da irgendwie immer so ein bisschen involviert ist und das Gehirn immer mitdenkt.
Ja, aber man muss trotzdem, also ist meine Meinung, ein bisschen versuchen zu schaffen, auch im Hier und Jetzt zu leben. Und auch das Jetzt zu genießen, ja. Und auch, wenn man eben die Zeit dann eben hat und sich die Zeit nimmt, mit seiner Freundin zum Beispiel, ja, dass man dann auch das genießt und auch im Hier und Jetzt ist und das schafft abzuschalten, ja. Und auch, also ich merke es bei mir ziemlich krass, wenn irgendwie gerade viel passiert, ja, und irgendwie ich viel vorantreiben will, dass es dann schwierig ist, irgendwie dann meiner Freundin zum Beispiel zuzuhören, ja.
Kenne ich.
Weil dann hört man kurz zu, ja, aber dann ist man so krass in seinen Gedankenmustern, dass man sofort wieder abschweift. Und das ist ja irgendwie auch nicht so schön, ja, weil man will ja auch irgendwie die gemeinsame Zeit und gemeinsam was unternehmen, ja. Und wenn man dann die ganze Zeit beim Kopf, sage ich jetzt mal, beim Unternehmen ist, beim Business ist, ist auch schwierig, ja.
Ja, ich denke, dass es da relativ wichtig ist und das ist aber auch so ein Prozess, glaube ich, den man jetzt auch in der Zukunft und einfach sehr, sehr lange braucht, dass man das wirklich beherrscht und lernt, dass man dann wirklich immer sich nur 100% auf die Dinge fokussiert, die man gerade macht. Das heißt, wenn man
Genau.
arbeitet, dann ist man wirklich 100% da im Fokus. Wenn man dann was mit seiner Freundin macht, dann ist man da 100% präsent und ist nicht am Handy oder
Genau.
macht noch irgendwas nebenbei, denn dann macht man im Endeffekt nichts richtig, denke ich.
Genau, das ist wichtig.
Bisschen die
Ich weiß nicht,
Einstellung.
ob du Eckhart Tolle kennst, sagt dir der was?
Nee.
Der ist so ein bisschen der Guru, der hat auch The Power of Now ein Buch geschrieben. Da geht es eben genau um solche Sachen, um einfach zu schaffen, auch die Gedanken ein bisschen zu stellen, ja. Und er sagt halt, dass wenn man einfach, dass die Gedanken einen richtig einnehmen können, ja, dass man in seinen eigenen Gedanken festgesetzt ist.
Ja.
Und man es halt versuchen sollte, seine Gedanken einzusetzen, ja, genauso wie seine Hände irgendwie, um was zu basteln, ja, soll man seine Gedanken halt einsetzen, um jetzt zum Beispiel das Business nach vorne zu treiben, aber es auch genauso schaffen sollte, die Gedanken wieder auszustellen und einfach im Hier und Jetzt zu leben. So ist ein bisschen seine Ansicht und das fand ich ganz cool, das hat mir auch gut weitergeholfen, um genau mit solchen Situationen umzugehen, ja, weil ich meine, jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, der wird mal an den Punkt kommen, wo es einfach zu viel ist, ja, wo sich's einfach nach viel anfühlt, um dann zu schaffen, abzuschalten. Ja, da gibt es dann eben Meditation zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich ein Baustein, um die Gedanken abzuschalten. Ich weiß nicht, meditierst du, Lukas?
Ich habe es mal angefangen, ich mache es ab und zu, aber nicht regelmäßig. Ich habe es regelmäßig probiert, aber ich habe teilweise Tage, wo ich morgens einfach so motiviert bin, direkt durchzustarten,
Ja,
dass wenn ich
ja.
dann meditiere, mich nicht wirklich konzentrieren kann. Aber dann mache ich das immer so ein bisschen, wenn ich mich danach fühle. Also wenn es so ein bisschen viel wird oder sonst was, dann meditiere ich ganz gerne. Dann kann man schön abschalten und seine Gedanken ein bisschen reinigen und einfach so ein bisschen ordnen.
Ja, stimmt, genau. Man fühlt sich einfach danach ein bisschen geordneter. Man ist nicht so fest in den Gedankenstrukturen gefangen. Man springt nicht von einem Gedanken zum anderen, sondern man schafft es wieder ein bisschen so den Blick von außen zu nehmen. Ja, das ist ja im Unternehmen auch wichtig, dass man nicht immer nur diese Daily Jobs macht, immer nur das, was gemacht werden muss, schnell, schnell und man macht das, man macht das. Sondern man muss ja auch wieder Zeiten für sich finden, ja, oder mal ein bisschen Abstand nehmen und mal ein Buch lesen oder irgendwie auf andere Gedanken kommen. Um das von außen wieder zu betrachten, ja, um auch an den richtigen Stellschrauben zu drehen und nicht immer weiter nur in das gleiche Loch reinzudrücken, ja, sondern halt auch von außen das Ganze zu betrachten. Ja. So sehe ich das. Ich meditiere leider auch viel zu wenig. Also ich nehme es mir auch immer wieder vor, aber es ist leider noch kein richtiges Habit von mir geworden. Ja. Aber es steht auch auf alle Fälle bei mir auf der Liste und ich versuche es weiter zu machen, weil es einfach, finde ich, ein richtig cooles Tool ist, um so abzuschalten, einen Blick von außen zu kriegen. Und wie du sagst, in der Früh, wenn man so richtig motiviert ist, das ist eigentlich das Geilste. Also wenn du eben nicht ewig lang ausschläfst, sondern wenn du, sobald du das erste Mal die Augen aufmachst und wach bist, schon richtig Bock hast, wieder weiterzumachen, schon 1000 Sachen im Kopf hast, was voranzutreiben oder schon irgendwie deine Gedanken oder beziehungsweise deine Träume sich über irgendwelche neuen Ideen spinnen, ja, dann bist du richtig in diesem Flow drin und dann würde ich das auch aufrechterhalten. Bei mir ist es nur manchmal so, auch an solchen Tagen, da habe ich am Nachmittag ein bisschen ein Loch. Also da fühle ich mich dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen unausgeglichen und so. Und da ist eigentlich für mich jetzt die beste Zeit, um da zu meditieren, um Sport zu machen, um abzuschalten, um ein bisschen wegzukommen von dem Ganzen.
Genau, ist bei mir auch so. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel, ich kann morgens überhaupt nicht trainieren. Wenn ich morgens trainiere, dann habe ich irgendwie, dann will ich eigentlich immer schon irgendwie direkt meine Sachen machen, meine Gedanken dann ausleben und einfach anfangen zu arbeiten. Und ich finde das immer ganz cool, wenn man dann morgens schon sehr produktiv war und dann durch Training oder durch Meditation halt abzuschalten, dann irgendwie im Nachmittag oder am Abend. Und danach habe ich irgendwie wieder voll viel Energie. Das ist auch bei mir ich tatsächlich, ich habe auch wirklich mittags immer so ein kleines Loch, wo man dann so ein bisschen unproduktiv wird, man hat schon was geschafft und dann hängt man so ein bisschen rum. Und dann finde ich sowas immer mega cool, um wieder Energie zu bekommen.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Und zum Glück ist also so ins Fitnessstudio gehen bei mir ist mittlerweile, beziehungsweise schon seit einigen Jahren, ein richtiges Habit von mir. Also da brauche ich auch gar keine Motivation. Ich gehe da einfach hin, viermal die Woche und es gibt mir einfach richtig viel. Also das ist jetzt auch die Uhrzeit wie jetzt. Jetzt ist irgendwie 3 Uhr nachmittags und so langsam ist dann die Zeit, wo ich dann los will und ins Fitnessstudio will, weil ich einfach merke, dass ich auch nicht mehr produktiv bin. Und sich, wie gesagt, meine Gedanken im Kreis drehen, ich nicht richtig was voranbringe und mich auch nicht richtig befriedigt, dass ich nicht so richtig mit der Situation so zufrieden bin. Dann gehe ich ins Fitnessstudio, power mich aus und dann danach wird ordentlich was gegessen und dann ist halt nochmal, kommt irgendwie nochmal so ein Energieschub, ja, am Abend. Und dann finde ich aber, für mich persönlich muss man auch aufpassen, dass man das dann nicht zu lange macht, weil dann kommt man zu spät ins Bett, dann schläft man wieder zu wenig und dann hat man so ein bisschen so einen Teufelskreislauf aufgebaut. Ich muss mich dann auch richtig dazu zwingen, bei mir ist es vor 12 Uhr, dass ich vor 12 Uhr das MacBook und so weiter alles ausmache und mich dann im Bett fertig mache. Sonst trägt mich dann diese Motivation oder dieser Energieschub irgendwie nach dem Training und so weiter, der trägt mich dann so lang, bis ich so richtig auch über diesen Übermüdungspunkt hinweg bin. Und dann ist es schwierig, finde ich, also mit Einschlafen und dann lang genug schlafen und so. Also da bin ich sowieso ein Anhänger davon. Ich weiß, Gary Vaynerchuk und wie sie alle heißen, die nur 3 Stunden Schlaf brauchen, aber ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Ansonsten sind einfach die Tage nicht produktiv. Also mir hilft es dann nichts, dass ich dann viel mehr Zeit für die Arbeit zur Verfügung habe, wenn ich die dann einfach nicht produktiv nutzen kann.
Ja, habe ich genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Also ich schlafe auch eigentlich immer 7 bis 8 Stunden. Das ist so mein Sweet Spot, sage ich mal. Mhm. Aber manchmal habe ich auch so, oder das nenne ich jetzt einfach mal Sprints, wo ich dann vielleicht auch mal nur 6 Stunden schlafe oder mal 5,5, wenn halt zum Beispiel mal 2, 3 Tage einfach viel zu tun ist oder irgendwas los ist, wieso ich einfach da die Zeit zusätzlich brauche. Ich finde, das kann ich dann noch ganz gut kompensieren. Aber sobald es dann über 2 Tage in diesem Schlafrhythmus geht, merke ich dann, okay, das bringt nichts, weil dann hat man halt ein richtig starkes Mittagsloch, wo dann halt einfach gar nichts mehr geht. Mhm. Und das bringt dann eigentlich im Endeffekt nichts. Du hast mehr Zeit, wie du sagst, ne? Die nutzt du halt nicht. Und das ist halt auch nicht sinnvoll, denke ich.
Genau. Ja, ich finde, klar, so Sprints und so weiter, das macht jetzt auch Sinn für mich, wenn es wirklich mal brennt, wenn wirklich was vorangetrieben werden muss. Aber man muss es sich halt bewusst sein, ja. Und ich glaube, oftmals fällt man einfach in so ein Muster und ist sich das gar nicht bewusst und treibt es voran und kommt halt dann eben in so einen Teufelskreis. Man muss sich dann schon bewusst sein, okay, ich schlafe jetzt die nächsten Tage ein bisschen weniger, weil das und das auf dem Plan steht, ja. Aber ich nehme mir dann auch wieder die Zeit, wieder ordentlich zu schlafen, weil ich das eben brauche für meine Produktivität.
Ja. Ich denke, eine wichtige Sache dabei ist auch noch so ein bisschen den Fokus auf die richtigen Aufgaben zu halten, weil es halt eigentlich immer so ist, dass man immer was zu tun hat. Es ist einfach so, man hat immer irgendwas zu tun. Aber wenn man sich dann mal wirklich fragt, ist das überhaupt wichtig, dass ich das jetzt mache und heute mache, ist es meistens halt nicht.
Genau.
Ne?
Genau. Vieles fühlt sich halt einfach so dringend an. Ja, viele Aufgaben fühlen sich richtig dringend an, sind aber eigentlich nicht wirklich wichtig.
Das ist
und
echt
sich
so.
Dann wirklich diese Frage zu stellen von The One Thing, wie du es, glaube ich, auch schon mal angesprochen hast. Ich glaube, ich habe es von dir schon mal irgendwo gehört. Du bist ja da, glaube ich, auch ein Verfechter davon. Einfach sich zu sagen, was ist denn wirklich The One Thing? Was ist das eine, was mich vorantreibt oder das Unternehmen vorantreibt? Was muss wirklich gemacht werden? Was ist wirklich wichtig? Und das ist auch wieder wichtig, ja, um ehrlich genug zu sich selber zu sein, um wirklich dieses Wichtige rauszukristallisieren. Und da braucht man, glaube ich, auch aber wieder ein bisschen diesen Blick von außen. Deswegen mache ich das ganz gerne am Abend, bevor ich ins Bett gehe. Und dann nehme ich mir so ein bisschen die Zeit, so den Tag zu rekapitulieren, rekapitulieren zu lassen. Und dann frage ich mich, was ist denn für morgen das Wichtigste oder die wichtigsten Aufgaben, und das dann voranzutreiben. Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied, weil da kommt man halt richtig in großen Schritten voran, ja, und treibt nicht irgendwo herum oder arbeitet irgendwo daran, wo man dann merkt, oh, okay, das war jetzt doch nicht so wichtig, war doch nicht so richtig, vielleicht hätte ich lieber das und das gemacht. Da kommt man dann richtig vorwärts.
Ja. Was ich da aber auch relativ fies finde, was uns, glaube ich, finde ich, so ein bisschen unser Gehirn so einen kleinen Streich spielt, dass sich viele Dinge übel produktiv anfühlen, obwohl sie halt nicht wirklich produktiv sind und eher so diese kleinen Aufgaben sind, und sich halt die eigentlich wichtigen Aufgaben nicht so produktiv anfühlen und man dann im Nachhinein eigentlich denkt, so, okay, habe ich eigentlich was geschafft, bin ich überhaupt vorangekommen? Weil ich meine, ein gutes Beispiel, einen neuen Hersteller für das Produkt zu finden, wäre jetzt zum Beispiel so eine One-Thing-Sache, ich muss den erfinden, sonst komme ich nicht weiter. Aber stattdessen beantwortet man dann E-Mails, schreibt mit seinen aktuellen Herstellern, macht irgendwas anderes, so ganz viele kleine Aufgaben, die hakt man ab und hat dann so ein Gefühl, wow, voll viel geschafft heute. Und bei der großen Aufgabe kommst du dann gar nicht weiter. Also dass man, genau, beim E-Mail-Antwort, also das finde ich das perfekte Beispiel, E-Mails fühlen sich, finde ich, immer übel produktiv an, wenn du so diese Liste leer hast, dann fühlst du dich voll so, yes, hab was geschafft oder so. Und bei diesen großen Aufgaben teilweise denkst du dir, okay, bin ich jetzt überhaupt vorangekommen, bin ich überhaupt weitergekommen? Das finde ich immer, ist relativ fies, dann hier so ein bisschen auch mit dem Gehirn zu spielen.
Ja, das stimmt. Also das kann ich auch so unterschreiben. Es sind auch oft mal die Sachen, die irgendwie Spaß machen, ja. Und irgendwie so diese kleinen Sachen, wenn man, wie du sagst, jetzt eine E-Mail beantwortet oder ein bisschen an seinem Social Media irgendwas zu optimieren oder so, das sind so Sachen, da hat man irgendwie ein bisschen Bock drauf, die machen Spaß, deswegen macht man die gerne und zieht die halt dann auch so ein bisschen als vielleicht zu wichtig an. Ja, ja. Und man muss halt da irgendwie so rational bleiben, dass man sagt, okay, was ist wirklich wichtig? Und es sind halt manchmal Themen wichtig, wo man halt keinen so Bock drauf hat. Und das ist einfach so, ja. Und da kommt man nicht drum rum, auch egal, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat und wie auch immer. Es gibt immer Sachen, auf die man keinen Bock hat, aber die halt gemacht werden müssen. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn es irgendwas mit der Steuer zu tun hat, ja. Das wird aufgeschoben und ich weiß, dass es wichtig ist, ja. Aber ich tue mir immer trotzdem noch ein bisschen schwer, das als so wichtig einzuordnen, dass ich es wirklich mache. Ja. Irgendwie mit dem Steuerberater was einen Termin zu machen oder irgend da was voranzutreiben. Aber es ist jetzt in dem Moment wichtig, ja. Und dann muss man es halt schaffen, ja. Das muss man sich selber auch ein bisschen trainieren, dann wirklich da ins kalte Wasser zu springen, das dann einfach zu machen. Und ich finde, ja, wenn man das dann wirklich gemacht hat, danach fühlt man sich aber, finde ich, noch besser. Ja. Wenn man dann wirklich das gemacht hat, wo man schon die ganze Zeit eigentlich keinen Bock drauf hatte, wo man schon die ganze Zeit Schiss davor hatte oder so. Und dann macht man das, dann fühlt man sich richtig gut.
Ja. Das ist bei mir auch so. Bei mir sind auch zwei Aufgaben. Einmal so das ganze Cashflow-Management, da habe ich gar keinen Bock drauf, das immer neu zu kalkulieren, wann kommen neue Bestellungen und sowas. Also sehr zahlenbasiert vorzugehen und Hersteller finden hasse ich auch. Also sich da drei, vier Stunden hinzusetzen und überall durchzurecherchieren, sowas mag ich auch überhaupt nicht. Aber wie du sagst, denke ich, ich sehe es wirklich ganz genauso. Man muss halt auch einfach mal so ein paar Dinge tun, die einem nicht ganz so Spaß machen. Outsourcing ist hier natürlich eine Möglichkeit, aber ich denke, dass selbst das halt eigentlich nur möglich ist in vielen Dingen, wenn du dann wirklich sehr, sehr groß bist und wirklich ein ziemlich großes Unternehmen hast, und selbst dann hast du eigentlich immer noch genauso viele oder sehr, sehr viele Dinge, die dir immer noch keinen Spaß machen. Also man hat das, denke ich, immer mit dabei, so einen kleinen Mix aus Dingen, wo man übelst aufgeht, und Dingen, wo man halt einfach, die gemacht werden müssen, wo man halt nicht ganz so aufgeht.
Genau, outsourcen kannst du halt immer, wenn irgendwie ein Prozess dahinter steht, ja. Wenn es einfach nachzuverfolgen ist, dann kannst du es auch einfach outsourcen. Aber ja, leider kann man halt irgendwie nicht alles outsourcen, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und dann muss man halt über seinen Schatten springen und muss das machen, ja.
Ja, sehe ich auch so. Gut, ich will noch mal kurz auf die E-Books ein bisschen zu sprechen kommen. Wie viele E-Books hast du ungefähr insgesamt in der Zeit dann oder in was für einer Zeit geschrieben? In was für wie viele Monaten, wie viele ungefähr?
Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung, und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich, und ich denke, generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidung, die richtige Launch-Strategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten 4 Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf einen Warenwert von mehreren tausend Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von 0 auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000 Euro Grenze mitentwickeln. Und genauso war es eben damals auch mit Jens, dass wir mit ihm dann angefangen haben zu arbeiten in AMC Ventures. Und mit unserer Hilfe hat er dann recht schnell die Ware abverkauft bekommen, sein Geld wieder rausbekommen. Und derzeit haben wir bis jetzt schon 3 neue Produkte mit ihm zusammen gesourced, auf den Markt gebracht, die sich sehr erfolgreich verkaufen und richtig starke Gewinne abwerfen. Insgesamt bekommst du dort nicht nur die Unterstützung von 1 oder 2 Personen, sondern von über 20 der Top-Experten aus ganz Deutschland. Unternehmer, die bereits 7-stellige Amazon-Unternehmen aufgebaut haben und auch ich bin dort unter anderem vertreten und neben vielen anderen Coachings dabei unterstütze die Teilnehmer sicher an ihr Ziel zu kommen und das nächste Level zu erreichen. Und genau hier setzt seit AMC Ventures zu 100% auf persönliche Betreuung, unter anderem 1:1 Coachings. Und das Team schaut halt hier eben genau über deine Produktauswahl drüber, dass du hier keine Fehler machst, arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
Also ich habe die E-Books nicht geschrieben, ich habe die schreiben lassen. Ja, ich bin selber, meine Bachelorarbeit war ein richtiger Horror. Also selber schreiben macht mir überhaupt keinen Spaß und bin ich auch gar nicht gut drinnen. Ja. Man sucht sich dann halt eben auf verschiedensten Freelancer-Portalen, das sind oftmals Freelancer oder irgendwelche Hausmütter oder so, die halt Lust dran haben zu schreiben. Und wenn man Glück hat, findet man auch jemand in der Nische, in dem man jemand sucht, der sich da drin auch auskennt. Das ist natürlich super vorteilhaft, weil natürlich dann die Qualität auch einfach viel besser ist, wenn die Leute brauchen nicht so lange, um sich einzuarbeiten. Und das sind jetzt so knapp 10 Bücher, würde ich sagen, die ich in dem Zeitraum rausgehauen habe. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich eigentlich, seitdem ich dann auf die FBA-Schiene umgesprungen bin, dort gar nichts mehr mache. Also die laufen nebenbei noch, das ist eigentlich ganz, ganz nettes Cashflow-Business, was nebenbei noch ordentlich Geld reinkommt, aber aktiv vorangetrieben habe ich das gar nicht mehr weiter ab Mai, würde ich sagen, ab Mai diesen Jahres. Also das waren wirklich nur die ersten paar Monate des Jahres, wo ich da richtig Gas gegeben habe und seitdem gar nichts mehr.
Ja. Haben sich bei den Umsätzen oder beim Einkommen da stark was geändert, indem du das halt nicht mehr so beachtet hast und dich auf andere Dinge fokussiert hast?
Ja, also auf alle Fälle. Also bei Kindle muss man wissen, da funktioniert das Ranking ein bisschen anders. Also bei Amazon Kindle werden die Neuerscheinungen richtig gepusht von Amazon. Das heißt, du kannst auch mit sehr wenig Reviews und wenig Verkäufen ein sehr gutes Keyword-Ranking haben. Das ist ein bisschen ein anderes Prinzip. Also die testen halt da die neuen Bücher, ob die wirklich was können. Und wenn du dann keine Sales generierst, dann säufst du halt langsam ab. Aber das Problem an der Geschichte ist, dass wenn du jetzt eine Nische hast, ja, wo natürlich auch viel Betrieb ist, wo viel Nachfrage ist, kommt natürlich auch viel Konkurrenz rein. Und das heißt, wenn die neue Bücher bringen, dann überholen die halt ziemlich leicht auch deine Bücher wieder, die ein gutes Keyword-Ranking haben. Das heißt, sobald da neue Bücher reinkommen in die Nische, säuft so langsam dein Ranking ab. Also und das merkt man auch vor allem bei den Kindle-E-Books ganz krass. Bei den Taschenbüchern ist das nicht ganz so schlimm. Da ist der Ranking-Algorithmus von Amazon ein bisschen langfristiger. Aber bei den Kindle-E-Books, ich weiß auch nicht genau, warum Amazon das macht, weil das einfach, es ist auch für den Endkunden eigentlich jetzt nicht so gut, weil die Qualität der Bücher halt nachlässt, weil dauernd neue Bücher produziert werden. beziehungsweise werden müssen. Ja, wenn jemand in diesem Kindle-Business unterwegs ist, der muss ständig neue Bücher produzieren, um seinen Umsatz zu halten. Deswegen merkt man relativ schnell, so nach 2, 3 Monaten, dass die Verkäufe richtig absacken.
Ja. Ziemlich interessant. Noch eine Frage, woher hast du, also du hast das Ganze über Freelancer dann ausgesourced, erstmal vielleicht, wo hast du die so gefunden, auf was für Websites, oder gibt es auch vielleicht so eine Anlaufstelle, wo du dann eine Website oder, ja, sag ich mal, ich nenne mal als Beispiel Upwork, da findest du jetzt ganz normale Freelancer, genau. Und auf anderen Seiten, die, wo du vielleicht du, oder wo man halt vielleicht spezialisierte Copywriter dann für verschiedene Bereiche auch findet, oder wie bist du da vorgegangen, sowas outzusourcen?
Also Upwork ist schon ganz gut. Ich habe selber nicht richtig was über Upwork gemacht, aber ich kenne ein paar Kollegen, die in dem Bereich unterwegs sind, die relativ viel über Upwork machen. Da sind auch relativ viele deutschsprachige. Also wenn du natürlich in den deutschen Kindle-Markt willst, brauchst du natürlich deutschsprachige Schreiberlinge. Wo ich damals relativ viel mir geholt habe, ich weiß nicht, ob wie es aktuell auf der Plattform aussieht, ist machdudas.de. Da habe ich damals, warum auch immer, viele Leute gefunden, die für mich Bücher geschrieben haben.
Ja, und die hast du dann einfach im Endeffekt kontaktiert und dann natürlich auch ein bisschen geguckt, dass die auch in der Nische dann liegen,
genau, du verkaufst. Genau, du schreibst eine kleine Anzeige, also was du halt suchst, in welchem Bereich oder um welches Thema es gehen soll. Kannst auch schon ganz spezifisch sagen, um was es gehen soll oder ein bisschen breiter, je nachdem. Und dann bewerben sich die Leute drauf und ich habe mir dann immer noch einen Probetext schicken lassen, habe dann einen Preis ausgehandelt und habe die dann gelassen zu arbeiten, ja, und habe mir dann immer wieder so stepweise von denen so das Geschriebene reingeholt, habe gesagt, ja, die sollen jetzt mal das erste Kapitel machen und so weiter, mir das zuschicken, dann schaut man halt so ein bisschen drüber und dann hat man schon, am Anfang ist es relativ schwierig, aber mit der Zeit bekommt man ein ganz gutes Gefühl, kann der gut schreiben, sind die Infos gut, ja, und du setzt dann auch noch einen kleinen Vertrag auf wegen Copyright, dass der das halt auch alles selber geschrieben hat, dass der auch die Rechte übertritt und das nicht irgendwo aus irgendeinem Blog rauskopiert hat oder so oder irgendwo aus einem Buch rausgeschrieben hat. Da sicherst du dich ein bisschen ab, aber da kriegst du relativ schnell ein Gefühl dafür, ob das eben ein guter ist oder ein schlechter, ja. Und dann ist natürlich die große Kunst, sich solche Leute halt zu halten, wenn du halt richtig gute hast, ja, das ist überall so bei den Freelancern, richtig gute hast, dass du dir die hältst, ja, mit Bonuszahlungen oder einer besseren Vergütung oder so, wenn halt auch die Qualität dann stimmt. Und dann kannst du es auch schaffen, dass dir ein Writer halt mehrere Bücher schreibt.
Was zahlt man so ungefähr, sage ich mal, für ein Buch, was so 10, 20 Seiten hat?
So schätzungsweise? Also bei 10, 20 Seiten würde ich gar nicht anfangen, weil das ist für Kindle jetzt viel zu kurz. Also bei Kindle würde ich mit 30 Kindle-Seiten, 30, 40 Kindle-Seiten würde ich anfangen. Umso länger, umso besser, weil es einfach auch für den Kunden nochmal mehr Qualität suggeriert. Und mittlerweile auch dieser Kindle-Markt halt ziemlich krass auch überflutet ist, auch mit so ganz kurzen Büchern. Aber ich sag mal so, es gibt noch Textbroker oder wie diese ganzen Plattformen heißen, wo man halt auch für seine Webseiten und so, für seine Affiliate-Seiten Leute findet. Da habe ich nie was richtig Gutes gefunden, aber da kann man so die Preise ein bisschen eingrenzen. Also ich würde mal sagen, es geht los bei 1,5-2 Cent pro Wort und je nachdem geht dann bis 10, 20 Cent hoch, wenn du richtig hochwertigen Content willst. Aber du kannst dir schon für 2 Cent pro Wort was richtig Gutes zusammenschreiben lassen.
Ja, weil ich finde das eigentlich ganz interessant, jetzt nicht, weil ich in den Kindle-E-Book-Markt möchte, sondern weil man sich auch ganz schön oder dadurch ziemlich schön ein E-Book outsourcen kann, was man dann zum Beispiel dafür nutzt, um E-Mails für seine FBA-Produkte zusammen, indem man halt in dem Bereich ein E-Book hat und so weiter. Also das kann man ja auch für viele weitere Dinge nutzen oder als Bonus für seine FBA-Produkte, dass man dafür sie oder seine E-Mail einträgt, der Kunde. Ich denke, da kann man auch viel, viel machen, wenn man jetzt nicht aus diesem Kindle-E-Book-Bereich kommt, um sein FBA-Business oder um allgemein seinen Brand vielleicht ein bisschen zu stärken.
Ja, definitiv. Also auch irgendwelche Blogbeiträge auf der Webseite oder wie du sagst halt, ein E-Book als Zusatz noch zum FBA-Produkt sieht man jetzt auch immer mehr bei den Produkten. Sieht man auch bei den Amis, dass sie das viel machen, einfach um nochmal einen Mehrwert zu bieten. Es ist auf alle Fälle eine coole Strategie. Ich muss natürlich dazu sagen, dass die ganzen Infos, die ich jetzt habe, ja, dass die schon über ein halbes Jahr alt sind. Und ich weiß nicht, wie schnell sich das Ganze jetzt geändert hat, wie es aktuell aussieht, aber so war es zumindest bei mir, als ich da angefangen habe.
Ja.
Weil ich habe mich komplett rausgezogen. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe damit gar nichts mehr zu tun. Ich habe natürlich die Bücher nicht offline gestellt. Da kommt schon immer noch was rein. Bei den Taschenbüchern sogar ziemlich ordentlich. Vor allem merkt man auch jetzt, so zur Winterzeit, dass wieder mehr Bücher gekauft werden. Aber es ist einfach jetzt kein Geschäftskonzept, was ich sehr langfristig sehe, ja. Also das ist halt, war halt sehr cool, relativ schnell ein Cashflow-Business sich aufzubauen, aber es ist halt auch sehr anfällig und es ist halt nicht richtig sehr langfristig und es ist nicht sehr gut, sich eine Brand aufzubauen und solche Geschichten. Deswegen habe ich da relativ schnell davon Abstand genommen, als ich eben mit FBA angefangen habe.
Wie bist du auf FBA gestoßen? Also es liegt ja eigentlich relativ nah. Ich sag mal, kenne die E-Books, vielleicht, da ist man vielleicht auch schon mal aufs Thema vorher aufmerksam geworden. Aber was war so ein bisschen auch der Grund, wieso du dann letztendlich mit FBA gestartet hast?
Ja, also auch wie am Anfang mit der Kindle-Geschichte habe ich halt einfach Leute kennengelernt, die das schon machen. Und auch ein guter Kumpel von mir, der Lars, der hat auch das mit den E-Books sehr lange gemacht, macht es auch immer noch und hat es auch richtig hochskaliert, also zum richtig, richtig großen Unternehmen. Und der hat dann auch angefangen mit FBA. Und dann war so ein bisschen, ich würde mal sagen, so im April, Mai irgendwie ging es los mit Private Label Journey und so diese ganze Bewegung. Da habe ich natürlich auch Wind bekommen, weil ich halt in den Communities war, weil ich die Leute einfach schon kannte. Und habe dann angefangen, mich in das Thema reinzuarbeiten und fand es von Tag 1 schon richtig, richtig geil. Also als ich so, dieser Knackpunkt ist ja oftmals bei vielen, war es auch bei mir so, ich habe es nie richtig realisiert, dass dieses FBA fulfilled bei Amazon, dass Amazon halt diese ganze Logistik, den ganzen Versand, den Rückversand und so, dass die alles komplett übernehmen, ja. Und wie einfach es dann ist, physische Produkte zu verkaufen. Ja. Und es ist klar, dass bei so E-Books oder so, oder auch bei Videokursen, wie bei dir zum Beispiel, dass du halt sehr gut skalieren kannst, dass es dass du halt keinen Warenbestand brauchst, dass du nicht mit einem Hersteller Kontakt hast, dass du nicht das Zeug zu dir schicken musst und so weiter. Klar, das fällt alles weg. Aber mir hat es einfach, ja, für mich hat es sich richtig gut angefühlt und ich hatte richtig Lust drauf, was zu verkaufen, was man halt auch selber nutzt, was man selber in der Hand halten kann. Und das hat mich dann dazu getrieben, wo ich gesagt habe, okay, die Kindle-Geschichte ist jetzt vorbei und jetzt geht's mit FBA los.
Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch, also FBA zwar ist natürlich, du hast einen Warenbestand, den du einkaufen musst, du hast immer wieder eine Handlung, die du letztendlich durchführst, aber ich finde, das auch ziemlich überschaubar ist, besonders wenn das Produkt einmal läuft. Also ich meine, das Nachbestellen ist relativ simpel, besonders wenn man halt schon länger mit so einem Hersteller auch zusammenarbeitet, da ist eigentlich alles immer direkt schon geklärt. Neue Produkte sind halt immer ziemlich zeitaufwendig, ne? Neue Hersteller zu suchen oder dann auch letztendlich die Designs dafür zu erstellen oder erstellen zu lassen natürlich. Also ich denke, das sollte man nicht selber machen und dann da langsam vorzugehen, den Launch und so weiter, das denke ich, ist ziemlich zeitaufwendig, aber dieses Nachbestellen ist, finde ich, auch relativ übersichtlich, wenn man das sich da einmal reingearbeitet hat.
Ja, sehe ich auch so. Es kommt ja auch immer darauf an, was man selber will. Also was für ein Unternehmen, was für eine Brand oder was für Produkte man verkauft. Man kann sich auch bei FBA es relativ einfach machen mit wenig Zeitaufwand und auch ordentlich was verdienen, aber man hat halt auch, sage ich mal, dieses langfristige Denken, was dann bei mir auch irgendwann eingesetzt hat, weil es auch irgendwann dann war, okay, ich verdiene jetzt hier ein paar tausend Euro mit den Kindle E-Books, aber wie geht es weiter, was passiert, wenn das nicht mehr so läuft, um sich halt ein richtiges, aus diesem FBA-Business, sich halt ein richtiges Unternehmen, eine richtige Brand aufzubauen. Ja. Und das war dieser Knackpunkt bei mir auch, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist wirklich was Langfristiges und man kann halt richtig viel machen. Also wenn man auch richtig Arbeit da reinsetzt, ja, und das richtig wie ein richtiges Unternehmen, wie eine richtige Brand behandelt, hat man halt auch die Möglichkeit, sich was richtig Großes damit aufzubauen.
Ja. Was ist damals ungefähr dein Ziel? Was möchtest du dir aufbauen langfristig und wie bist du da dann oder wusstest du direkt, besser gesagt, am Anfang schon, wo du hin möchtest oder war es für dich erstmal, ich möchte einfach nur ein Produkt finden, ein bisschen Geld dadurch erstmal verdienen oder hast direkt gesagt, ich möchte mich im Bereich spezialisieren, hier direkt die Marke aufbauen und dann das wirklich in den nächsten Jahren dann wirklich nach oben treiben?
Also wie gesagt, bei der E-Books-Geschichte war es natürlich so, irgendwie schnell Geld zu verdienen, ja, weil ich einfach Geld gebraucht habe und das sich nach einem einfachen Weg angefühlt hat, schnell ordentlich Geld zu verdienen. Und beim FBA war es dann eben eine langfristigere Sache, wobei ich natürlich am Anfang auch sagen muss, da hatte ich noch nicht so diese Vision, wie ich sie jetzt habe. Also vom Unternehmen, wie das mal in 1, 2, 3 Jahren aussehen soll. Es war eher noch ein bisschen ein Testen. Also dieser Schritt kam dann erst, als ich gemerkt habe, oh mein Gott, meine Produkte verkaufen sich halt richtig krass. Es kommt richtig viel Geld rein und ich kann mit dem Geld richtig wieder was anfangen und kann weiter expandieren, kann das Ganze größer ziehen. Und dann kam so langsam diese Vision auf, auch was jetzt halt bei mir der Punkt ist, so dieses ganze Brandbuilding, auch dann Social Media, E-Mail-Listen und so weiter. Das war am Anfang gar nicht da. Also am Anfang, als das mit FBA war, war es okay, oh krass, da kann man richtig viel machen, da ist richtig viel Potenzial und dann habe ich einfach gestartet. Also es finde ich auch wichtig, dass man einfach startet, ja, weil dann die Sachen kommen dann schon miteinander mit der Zeit und wenn man sich am Anfang zu viel Gedanken macht, also zumindest ist es bei mir so, dann dreht man sich oft im Kreis und kommt nicht richtig vorwärts und im Endeffekt kommt es dann eh ganz anders, als man gedacht hat. Also ich habe dann einfach gestartet und habe dann so im Prozess, als die Verkäufe schon reinkamen, als das erste Produkt schon online war, ja, ist dann meine Vision auch immer größer und größer geworden, weil man einfach dann dieses Potenzial gespürt hat. Und am Anfang, okay, man sieht die Verkäufe von den anderen Leuten, von den anderen Sellern, aber man glaubt noch nicht so richtig dran, bis man selber dann so viel verkauft. Ja. Und dann, wenn man selber so viel verkauft, dann merkt man, oh krass, wie viel Potenzial ist da, und ja, dann kam der Schritt mit der Vision, würde ich jetzt sagen.
Ich finde immer noch, dass es teilweise ein bisschen noch nicht richtig real ist, ne, weil du es hast, also, wenn da 100 Produkte am Tag über den Tisch gehen oder sonst was, das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Du siehst immer die Zahl in einem Seller Center oder auf der App, aber wenn man sich das wirklich mal vorstellt, was da eigentlich oder wie viel da verkauft wird im Gegensatz zu so einem normalen Online-Shop oder sonstigen, wo man Dinge verkauft, das ist schon richtig Wahnsinn, und ich finde, das kann man sich teilweise sogar schlecht vorstellen, wenn man schon dabei ist, und dann halt noch schlechter, wenn man noch nicht dabei ist. Ich glaube, das ist auch bei den meisten so ein bisschen erstmal diese Befürchtung, die sehen überall solche Erfolgsstories, aber du kannst es, glaube ich, überhaupt nicht realisieren, und das selbst teilweise nicht, wenn du bereits schon verkaufst.
Ja, du musst ja nur mal zurückschauen. Also wenn dir vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder vor 2 Jahren jemand diese Umsatzzahlen gesagt hätte, die du jetzt auch schreibst, ja, oder die du siehst, ja, wenn man auf einmal irgendwie einen 5-stelligen Monatsumsatz macht, wie viel Geld das eigentlich ist, ja? Ja. Das, ja, wie du sagst, es ist nicht ganz real, wobei ich glaube, es ist schon real, nur der Körper normalisiert alles, ja? Und wenn man halt dann so viel Produkte verkauft oder solche Summen eben verdient, dann normalisiert man das, und dann ist es für einen normal. Und dann fällt es einem auch schwer, zurückzuschauen und zu sagen, oh, was waren denn früher 10.000 Euro für mich, und was sind die heute? Ja. Also das Gehirn normalisiert das Ganze, und man schaut dann wieder nur nach vorne.
Das finde ich auch richtig krass, dieses Normalisieren, besonders wenn man das in Bezug auf Geld sieht, was man so ins Ausland überweist und was für Transaktionen man da macht. Da hat man bei den ersten Bestellungen mal so 2.000-3.000 Euro schon gesagt, wow, das ist aber heftig. Und mittlerweile liegt das dann bei 3-5-fachen Mengen. Und da ist dann erst diese Hemmschwelle erreicht. Und da sind so 2-3.000 Euro so kleine Kleckerbeiträge, weil man sich einfach so normalisiert hat, weil man das halt wirklich mehrmals im Monat dann an seinen Hersteller überweist. Das ist immer... Es ist eigentlich ziemlich krass, dass man eigentlich immer so einen Kleinwagen oder letztendlich so viel Geld, was so ein Kleinwagen mal wert ist, da kurz nach China oder nach Fernost, nach Asien und so weiter sendet. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass, und das kann man sich, glaube ich, auch nicht ganz so vorstellen, wenn man da halt selbst nicht sich drin ist.
Wenn man selber nicht drinsteckt, ja. Wobei ich mir diese Gedanken nicht mache, also wie du sagst, irgendwie, dass man einen Kleinwagen da nach China überweist. Ich glaube, das sollte man auch nicht, weil dann einfach dieses Angstgefühl auch kommt. Sondern dieses ganze Geld, ja, auch diese ganzen Bestellungen und so, das sind ja eigentlich alles nur Zahlen erstmal für uns, ja. Wir haben auch relativ wenig Kundenkontakt, auch irgendwie leider, ja, wir bekommen leider nicht so viel Kundendaten von Amazon, aber das sind alles Zahlen, ja, und auch die Auszahlungen von Amazon, das sind Zahlen, ja. Wenn ich meinem Hersteller was überweise, ist eine Zahl, und ich setze das jetzt nicht so in Relation, um zu sagen, oh, jetzt überweise ich da irgendwie einen Kleinwagen, sondern es ist einfach eine Zahl, und dann kommt wieder eine andere Zahl zurück. Also es ist mehr wie so ein Spiel. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Also ich habe auch das Gefühl, dass der Lukas, der sieht es einfach wie so ein Computerspiel. Das ist einfach ein großes Spiel, in dem du gerade bist, und deswegen fällt es dir auch so leicht. Ja, du machst das, du treibst es nach vorne, hast da Erfolg. Es ist einfach so diese Lockerheit, die dir auch diesen Erfolg gibt. Da bin ich fest davon überzeugt. Und so muss man es, glaube ich, auch sehen. Weil sonst kommt einfach diese Angst, ja, und die Zweifel, wenn man anfängt, das alles versuchen zu relativieren oder runterzuspielen, sind halt einfach Zahlen.
Ja, ist halt wirklich so. Also ich meine, früher muss ich auch ganz klar sagen, ich habe relativ viele Videospiele gespielt. Da ist man ja auch immer so ein Level nach vorne gekommen. Das fand ich immer mega cool. Das war immer ziemlich schnell dann der das höchste Level hatte und so weiter. Okay. Und das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen ins echte Leben gezogen letztendlich, wo man halt selber hochlevelt, sag ich mal, wo man das ganze Spiel selber spielt. Und ich denke, das ist aber auch ziemlich wichtig, dass man das Ganze immer so ein bisschen als Austausch sieht, so wie du es gerade gesagt hast. Man überweist Geld, man kriegt was zurück, man macht aus dem, was man bekommt, wieder mehr durch gute Vermarktung, durch gutes Branding und so weiter. Also es ist halt immer so eine Art Austausch, und so, ja, vermehren sich halt immer Zahlen und wird halt eigentlich immer nur, werden Dinge hin und her geschoben im Austausch für verschiedene Dinge.
Genau.
Ja. Jetzt nochmal, um so ein bisschen auf den Prozess einzugehen. Wie bist du bei der Produktfindung vorgegangen? Hast du da irgendwie wirklich danach geschaut, okay, egal welche Kategorie, ich will damit Geld verdienen mit dem ersten Produkt, oder hast du dir da dann schon, sag ich mal, direkt die Gedanken gemacht, okay, ich suche mir eine Kategorie aus und hier will ich dann gleich 4, 5, 6 Produkte hinzufügen, oder ging das erstmal wirklich nur nach dem Produkt und gar nicht mit dem Blick auf mehrere Produkte in die Zukunft?
Ja, also ich denke, es gibt drei große Möglichkeiten, wie man seine Nische finden kann oder seine Nischen. Das ist einmal, wo ist das Potenzial, ja? Und da gibt es natürlich tausende Möglichkeiten, die Produkte zu tracken und zu schauen, wie viel wird da von der Konkurrenz verkauft. Eine andere Möglichkeit ist zu schauen, wo habe ich Hobbys, wo habe ich Interesse, was interessiert mich, was nutze ich selber. Und eine andere Möglichkeit vielleicht noch, wo habe ich irgendwie gutes Know-how, wo kenne ich mich aus, vielleicht will ich da aktuell gerade schon aufgrund meiner jetzigen Arbeit, wenn ich irgendwo festangestellt bin, damit zu tun habe, vielleicht schon den einen oder anderen Supplier kennen, mich schon auskennen mit der Konkurrenz, dann so in die Nische zu gehen. Und bei mir war es so, dass ich am Anfang auch so ein bisschen rumgeschaut habe, wo ist denn Potenzial, aber jetzt nicht so krass datenbasiert. Ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht so dieser datenbasierte Mensch, also wie du auch vorhin schon gesagt hast, ich tue mir auch ziemlich schwer, muss mich auch richtig überwinden, irgendwelche Excel-Sheets und irgendwelche Sachen auszuwerten. Ich mache relativ viel nach Gefühl immer noch, ja. Das ist vielleicht auch nicht ganz so gut, das sollte eigentlich alles ziemlich rational sein, aber ja, ich habe da einfach auch keinen so Spaß dran, so diese kleinen Sachen zu analysieren. Und dann war es bei mir so, oh, okay, cool, in der Nische, bei den Produkten ist ein Potenzial, da habe ich Lust drauf und dann starte ich da rein. Und wie gesagt, hatte ich am Anfang noch nicht diese große Vision, da richtig eine richtige Marke aufzubauen und bin dann so rein und bin da auch ziemlich happy damit, weil ich hinter den Produkten stehen kann zu 100%, die Produkte selber benutze und ja, so habe ich eigentlich meine Nische gefunden, muss ich sagen. Und es ist halt, also es ist nicht so, dass ich jemanden oder jedem raten würde, er muss irgendwie sich das suchen, die Produkte, die er selber nutzt oder wo er richtig Bock drauf hat. Es erleichtert natürlich auf der einen Seite ein bisschen was, auf der anderen Seite ist es auch nur ein Business und man kann auch schauen, wo ist gutes Potenzial, wo kriege ich gute Produkte her, wo kenne ich vielleicht Hersteller oder sowas, ist auch eine andere Möglichkeit. Bei mir war es halt, ein bisschen aus meinen Hobbys und meinen Interessen raus und das hat mir dann richtig Spaß gemacht oder macht mir auch richtig, richtig Spaß.
Ich finde wichtig, wenn man so ein bisschen auf seine Hobbys und Interessen geht, ist aber immer noch halt diesen Fokus darauf zu legen, macht es überhaupt noch Sinn, da einzusteigen oder
auf alle Fälle.
Ist
auf
die
alle
Kategorie Fälle profitabel? Also nicht einfach, das machen halt wirklich sehr, sehr viele und das sieht man auch immer wieder, die haben irgendein Hobby, irgendeinen Bereich oder das sind Eltern, das kommt automatisch das Kind damit rein, weil man hat ein Kind und dann geht man automatisch in die Nische, weil das irgendwie so direkt sich so zusammenfügt und sucht sich Produkte raus, die man selber einfach nur schön findet, die gut sind, sondern dass du das Hobby dann immer noch mit diesen Daten zusammenfügst und das, denke ich, ist eine ziemlich wichtige oder so eine ziemlich mächtige Kombination, sage ich mal. Und was ich aber sehr, sehr wichtig finde sogar, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man hinter den Produkten steht. Also ich finde, es ist gar kein Problem, in irgendwie Nischen zu verkaufen, wo du nicht das größte Hobby hast, nicht das größte Interesse. Aber ich finde, man muss hinter den Produkten stehen können und wirklich sagen können, hey, das Produkt hat eine richtig geile Qualität und das verkaufe ich gerne meinen Kunden. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich das hier auf den Markt gebracht habe. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, denn man merkt, also ich hatte es jetzt auch bei ein, zwei Produkten, da stand ich nicht ganz so dahinter und dann merkt man ziemlich, ziemlich schnell, dass es irgendwie nicht so, dass kein gutes Gefühl innerlich ist und auch nicht mehr so Spaß macht nach einer Zeit.
Auf alle Fälle ist ganz wichtig, ja. Also du musst dich wirklich davon verabschieden, meines Erachtens nach, irgendwie einen Scheiß zu verkaufen, um damit schnell Geld zu verdienen. Es kann funktionieren, es muss nicht funktionieren und es macht dich auch nicht glücklich und es treibt dich nicht richtig voran. Es ist halt wieder sehr kurzfristig gedacht. Und wenn du richtig coole Produkte hast, die dir richtig gut gefallen, auch ob du die jetzt selber nutzt oder nicht, ist nochmal was ganz anderes. Auch vom Mindset her, du gehst dann ganz, ganz anders damit um mit deinem eigenen Business. Du willst es auch richtig von dran treiben. Du stehst richtig dahinter. Du stehst, ja, du verbreitest es richtig nach außen. Du willst es richtig nach außen verbreiten, weil du hast ja gute Produkte. Du willst ja, dass die Leute die kaufen. Du willst ja auch einen Mehrwert schaffen. Und du willst ja nicht nur den Leuten irgendwas verkaufen, um selber Geld zu scheffeln oder um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern der Ansatz sollte immer sein, egal in welchem Business, auch Mehrwert zu schaffen, auch richtig coole Produkte oder Dienstleistungen an den Mann zu bringen, wo man dahinter stehen kann und die man auch gerne vermarktet. Das macht es um einiges einfacher, um einiges.
Ja, man vermarktet es automatisch auch gleich ganz, ganz anders und es ist auch eigentlich, denke ich, die einzige langfristige Methode, gut zu verkaufen, egal, wie du sagst, ist komplett egal, ob es jetzt ein physisches Produkt ist, ob es ein E-Book ist. Man muss, denke ich, immer von der Qualität überzeugt sein, hinter dem Produkt stehen. Das ist ziemlich, ziemlich wichtig, denke ich.
Genau. Und so hat man auch den meisten Erfolg. Also man denkt oftmals kurzfristig und sieht, oh, hier ist die Möglichkeit, hier kann man schnell Geld verdienen, aber das sehen die anderen Leute auch. Dann sind die auch schnell wieder drinnen. Ja, das ist halt so im Kapitalismus und dann ist die Chance wieder vorbei. Aber wenn man wirklich schafft, Mehrwert zu bieten, die Leute das auch richtig gerne gekauft haben, dann hat man halt so viel mehr Möglichkeiten, ja. Wenn man jetzt da irgendwie im Marketing bleibt mit Upsales und so weiter, dann müssen aber die Leute dein Produkt richtig mögen, die müssen das richtig feiern, die müssen auch richtig bereit sein, zu dem Preis das zu bezahlen und auch ein bisschen so ein Over-Delivery zu bekommen. Also die bezahlen einen Preis, erwarten was und bekommen dann eigentlich mehr, als sie erwartet haben. Und dann hast du es halt viel einfacher, denen wieder was zu verkaufen. Und eben nicht zu sagen, ich verkaufe denen wieder was, sondern denen wieder was anzubieten, was sie wirklich wollen, was die wirklich brauchen, was denen wirklich diesen Wert gibt, ja.
Ich habe hier zum Beispiel vor mir ein Produkt stehen, was ich als Tester mir mal geholt habe vor ein paar Wochen. Und das finde ich so cool. Ich würde mir das direkt nochmal kaufen. Und ich finde das einfach wahnsinnig cool. Und was mir ein bisschen aufgefallen ist jetzt auch innerhalb des ganzen letzten Jahres, dass sich, glaube ich, Produkte mit der Zeit immer mehr verkaufen. Auch dadurch, dass es halt durch Empfehlung und außerhalb von Amazon, also nichts mit Amazon zu tun hat, sondern der Kumpel sagt, hey, guck mal, ich habe hier das und das bei Amazon gefunden, hol dir das mal auch, das kann ich dir wirklich empfehlen. Und sowas funktioniert halt nur, wenn du ein wirklich gutes Produkt hast, also wirklich gute Qualität. Und dann spricht sich das auch wirklich von alleine rum. Das beachtet man oft gar nicht, wie wichtig eigentlich es wirklich ist, dass auch andere Leute gut über deine Produkte sprechen. Denn sowas bringt dir einfach am meisten, weil es halt das meiste Vertrauen bei den Menschen letztendlich generiert und dann auch langfristig, denke ich, Amazon, also die Sales auf Amazon ziemlich pusht, allein nur dadurch, dass es in Familienkreisen dadurch immer weiter promoted wird, denke ich.
Ja, also kann ich auch so unterschreiben. Also man muss ja nur mal selber überlegen, wie kauft man denn selber Produkte? Also man muss auch immer schaffen, sich ein bisschen in die Konsumenten reinzudenken. Das fällt dann natürlich schwer, umso mehr Produzent man wird, aber auch diese Konsumentenrolle, wenn man selber konsumiert, ja, man fragt doch oft seine Freunde, hey, wo hast du das her? Das finde ich cool, oder jemand empfiehlt einem was. Also dieses ganze Empfehlungsmarketing ist ein Riesenthema, ja. Es wird natürlich auch versucht, das irgendwie zu beeinflussen und auch in den Online-Bereich zu übertragen, aber wie du schon gesagt hast, wenn die Familie oder Freunde dir was empfehlen, dann hat es auch schon einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Und wenn er sagt, hey, das Produkt ist cool, ja, wo hast du das her? Das habe ich auf Amazon gekauft. Ja, dann zieht er den Markennamen, tippt es bei Amazon ein und wird es gekauft.
Ja. Ich kenne das auch von mir selber. Wenn ich ein Produkt kriege, was ich extrem cool finde, das erzähle ich automatisch gleich 5 weiteren Freunden, wenn die auch irgendwie, oder wenn ich merke, okay, die wollen auch so ein Produkt haben, und auch ganz von alleine einfach so, hey, guck mal, meiner Schwester sage ich dann, guck mal, was ich mir geholt habe, mega cool, voll gut verarbeitet oder so. Man zeigt das einfach anderen Leuten, weil man das auch einfach ein bisschen stolz drauf ist. Und das passiert einfach ganz von alleine, wenn das Produkt wirklich gut ist.
Ja, auf alle Fälle. Man ist einfach ein soziales Wesen, man tauscht sich mit anderen Leuten aus, und wenn man was cool findet, dann trägt man das einfach so weiter. Und das ist wirklich ein richtig mächtiges Instrument. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es ein Marketinginstrument ist, weil Marketing ist ein bisschen so negativ behaftet. Aber ja, und das ist einfach schwierig, und es ist auch schwierig zu beeinflussen. Am besten beeinflusst man es einfach, wenn man ein richtig geiles Produkt hat.
Ja, das sehe ich ganz, ganz genauso. Ich würde jetzt gar nicht mehr so detailliert auf die Herstellerfindung und alles weitere eingehen. Ich möchte mit dir nochmal ein bisschen über die Vermarktung ein bisschen sprechen, wie du da auf Amazon vorgehst, was du da so mit am wichtigsten findest, und dann nochmal so ein bisschen auf deine Zukunftsprognose, deine eigene Zukunftseinschätzung, wie du es so ein bisschen vorhast, dir deine Brand auf Amazon aufzubauen, was da so deine Schritte sind, die du vorhast demnächst.
Ja, also das A und O am Anfang, was ich auch immer jedem empfehle, ist wirklich das Listing ordentlich zu machen. Das Listing richtig gut optimiert zu haben, sich da richtig reinzuarbeiten. Das war natürlich auch das, was ich ganz am Anfang gemacht habe, um ein richtig gutes Listing zu haben. Welche Sachen da einfach wichtig sind, also ich will jetzt da nicht im Detail alles eingehen, es gibt ja tausende Infos, die man sich da holen kann, aber ein richtig gutes Listing zu haben, das heißt eine gute Produktbeschreibung, gute Bullet Points, geile Bilder, also die Bilder sind so, so wichtig. Man muss ja nochmal selber aufpassen. Also wenn ich bei Amazon was bestelle, dann schaue ich eigentlich zu 90% nur in die Bilder und sage dann ja oder nein. Also noch auf den Preis kurz und das war's. Also die Bilder sind auch super wichtig. Und wenn das Paket steht und da auch Sales reinkommen, ja, wenn da eine Nachfrage da ist, dann kann man natürlich weitergehen und kann dann anfangen, die PPC-Kampagnen aufzusetzen. Also ich würde auch ganz am Anfang vielleicht schon eine automatische Kampagne laufen lassen. Aber dann geht es eben weiter, wenn das Listing richtig gut optimiert ist, auch richtige Sales reinkommen und man auch langsam nach und nach im Ranking rutscht, das Ganze mit PPC auf Amazon zu pushen, sich in das PPC-Thema einzuarbeiten, gibt es leider im deutschsprachigen Raum nicht so viel guten Input, auch bei den Amis relativ schwierig, da guten Input zu finden, da muss man einfach selber viel ausprobieren, es ist einfach von sehr vielen Faktoren abhängig, es ist sehr komplex. Man versteht selber oft mal nicht, was Amazon da macht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, Amazon selber, es ist einfach noch nicht ganz ausgereift, dieses ganze PPC. Das ist einfach ein bisschen rumprobieren. Man kann ein paar Strategien ausprobieren von anderen Leuten. Ja. Und dann hat man eigentlich Amazon erledigt. Und dann müssen die Sales reinkommen. Und wenn die Sales dann nicht reinkommen, dann hat man schon irgendwo bei den Punkten irgendwas falsch gemacht.
Ja.
Das ist echt. Oder die Nachfrage ist einfach nicht da. Fertig. Ja. Weil die Leute sind auf Amazon, die Leute suchen da, und entweder wird dein Produkt dann einfach nicht gesucht oder dein Listing ist schlecht optimiert oder dein PPC läuft halt gar nicht.
Ja, Das stimmt definitiv. Ich finde auch ganz interessant, was du eben mit PPC gesagt hast. Es ist halt wirklich ganz, ganz viel testen. Also das kann man halt einfach nicht so verallgemeinern. Mach das, mach das, mach das, nimm das Gebot, dann funktioniert, sondern du musst halt einfach viel, viel rumtesten, denn jede Nische kostet komplett anders. Also du zahlst überall komplett andere Beiträge. Du stehst für einen Betrag komplett anders überall. Also ich habe es teilweise so, dass ich, es gibt ja teilweise in Listings einmal zwei gesponserte Anzeigen, einmal oben, einmal unten. Und dann stand ich dort immer nur oben drin. Ich wollte auch unten rein, habe dann zusätzlich für das Produkt noch eine automatische Kampagne geschaltet. Und dann stand ich auf einmal in beiden drin. Und so war ich dann sozusagen zweimal im Listing sichtbar. Also Dinge, die einfach keinen Sinn ergeben letztendlich, wo man einfach ganz viel testet und auf einmal funktioniert da irgendwas. Und dann traut man sich auch gar nicht mehr, das Ganze anzurühren, sondern lässt es einfach so stehen und laufen. Also wirklich viel, viel testen. Und das ist halt wirklich von Produkt zu Produkt unterschiedlich.
Ja, ganz genau. Also einfach testen, ausprobieren. Bei Amazon PPC zählt halt nicht nur alleine das Gebot. Ja, das ist auch super wichtig, weil bei Amazon, man muss sich auch in Amazon reinversetzen, Amazon will immer das beste Kundenerlebnis schaffen, dem will immer dem das beste Angebot vor die Nase halten. Und deswegen wägt er auch bei den PPC-Kampagnen ab, passt dieses Produkt auch zu diesem Keyword, auf das man Werbung schaltet, und konvertiert das Produkt. Und deswegen sind auch die Klickpreise einfach günstiger, wenn du auch ein besser optimiertes Listing hast oder ein besseres Produkt hast.
Ja, das ist echt so. Also wenn man wirklich eine ziemlich gute Conversion Rate dann auch über die PPC-Anzeigen erreicht, dann ist das Gebot auf einmal, fällt auf einmal um die Hälfte, wenn man das vom ersten Klickpreis, vom ersten Klick, den man jemals bekommt, dann letztendlich zu dem, was du nach einem Monat zahlst oder so, das ist ein wahnsinniger Unterschied. Aber ist ja auch richtig von Amazon so. Ich meine, sonst könnte ja jeder unter jedem Keyword irgendwo einfach mal Werbung schalten. Das ist ja auch nicht so sinnvoll für den Kunden, dass er dann auf einmal komplett Produkte sieht, die nicht zum Produkt im Endeffekt passen.
Ja, genau.
Was ich aber noch sehr, sehr cool finde bei dir und was du, denke ich, auch 100% richtig machst, du fokussierst dich erstmal ziemlich stark auf Amazon und fängst jetzt erst an, nachdem die Produkte wirklich stehen, sich sehr, sehr gut verkaufen, auf andere Plattformen zu gehen, andere Dinge auszuprobieren, und bist nicht so, dass du Amazon so halbherzig hinklatscht. Und dann wundert man sich, denke ich, oder ich kenne viele auch, die sich dann wundern, hey, das funktioniert ja gar nicht, da sind die Bilder ganz, ganz schlecht gemacht, das Listing ist nicht optimiert, und dann geht's direkt darum, okay, wie schalte ich Facebook PPC? So, also ein riesiges Thema wird wieder aufgemacht und eine neue Baustelle, ohne das eine wirklich abzuschließen und sich wirklich darauf zu fokussieren, wo wirklich das meiste geht, wo die meisten Sales generiert werden können. Also das finde ich ist hier ganz, ganz wichtig, wirklich da Amazon immer und sehr, sehr lange im Fokus zu behalten erstmal.
Ja, definitiv. Also da müssen einfach die Verkäufe reinkommen. Du musst die Keyword-Rankings haben, du musst die Reviews haben, das Listing muss passen, und dann erst im nächsten Schritt sich auf externen Traffic, sich auf eine Social Media Base und so weiter, diese ganzen Schritte zu machen. Also erstmal Amazon sehe ich auch ganz krass so. Viele sagen halt immer, ja gut, Standbein, Amazon ist nur ein Standbein und so weiter. Man vielleicht doch einen eigenen Online-Shop, eBay. eBay okay, wenn man das sehr automatisiert laufen lässt, kann man probieren, warum nicht? Aber ein eigener Online-Shop, also da kann ich gleich sagen, wo sollen denn die Leute herkommen? Ja, wie sollen denn die auf deinen Online-Shop kommen? Und die Leute, die man dann teuer über Werbung auf seinen Shop leitet, die kaufen dann nicht, ja, weil sie keine Lust haben, sich anzumelden, ihre Zahlungsdaten zu hinterlegen und auch einfach Angst haben, dass sie das Produkt vielleicht nicht bekommen und so weiter. Und genau deswegen läuft der Amazon so gut. Deswegen verkauft man da ja so viel.
Sehe ich ganz genau. So ein Backup-Plan kann man ruhig haben, so dass das vielleicht steht und man könnte das aktivieren. Aber das braucht man auch nicht am Anfang machen. Also es bringt dir ja auch nichts bei ein, zwei, drei Produkten.
Absolut nicht. Also erst, wenn wirklich die Sales reinkommen, wenn man auch das Kapital hat, wenn man auch den Cashflow hat, um dann da auch richtig Geld in die Hand zu nehmen. Sonst macht man es halt auch wieder halbherzig. Und so Themen wie Facebook PPC, Facebook, Instagram PPC, eigener Online-Shop und so weiter, das kostet alles Geld. Influencer und solche Geschichten, das kostet alles Geld. Und deswegen würde ich das erst machen, wenn es wirklich auf Amazon gut läuft und man auch das Geld zur Verfügung hat, und dann das richtig, richtig zu machen.
Das sind auch alles ziemlich langfristige Strategien dann. Also durch Facebook-Werbung verdienst du eigentlich kein Geld. Also selbst wenn du sehr, sehr gut da drin bist, dann verdienst du vielleicht ein paar Cent letztendlich, die dabei überbleiben mit den Ausgabekosten, die du hast. Es ist, denke ich, eher eine langfristige Methode, sich E-Mail-Listen aufzubauen, präsent zu sein, seine Brand aufzubauen. Also das ist wirklich eher was, wo du dann wirklich für die nächsten ein, zwei Jahre was planst und nicht dadurch direkt einen Return of Investment hast und auch das nicht haben wirst. Und das ist auch der falsche Ansatz, so zu denken, dass man automatisch durch zum Beispiel Facebook PPC was zurückbekommen möchte innerhalb von Geld oder sonst was, sondern das ist eine Methode, die sich langfristig auszahlt, aber halt nicht innerhalb paar Wochen oder ein paar Monate.
Genau, also das Standbein, was ich mir jetzt versuche aufzubauen oder jetzt gerade anfangen, ist halt an eigene Kunden zu kommen, an Kundendaten zu kommen Und da ist das Thema dann einfach interessant. Also wie baue ich mir eine Facebook, eine E-Mail-Liste auf? Wie bekomme ich Facebook oder Instagram-Follower? Solche Sachen. Und dann, das ist dann eigentlich das zweite Standbein neben Amazon. Ja, weil wenn du eine eigene E-Mail-Liste hast, wenn du einen eigenen großen Social-Media-Kanal hast, dann hast du einfach Kundendaten und dann gibt's halt etliche Möglichkeiten, das an diese Kunden wieder zu verkaufen. Und das sehe ich eigentlich jetzt so als zweites Standbein neben Amazon.
Dass man einfach den Traffic kontrolliert und wenn man möchte, dann schaltet man den Traffic oder leitet ihn halt auf seinen Online-Shop, wenn irgendwann mal was sein sollte oder sonst wohin. Aber die Plattform, da bin ich auch ein ganz klarer Verfechter davon, auf Amazon zu bleiben. Eventuell natürlich eBay oder andere Plattformen, wo auch viele Sales gehen, zu nutzen, aber wirklich den Fokus eigentlich immer oder den Traffic immer auf Amazon zu lenken und lieber den Traffic zu kontrollieren durch E-Mail-Listen und so weiter.
Genau.
Eine Sache noch, bevor wir jetzt auch zum Ende kommen, wir sind ja auch schon über 50 Minuten dabei. Wie gehst du so ein bisschen davor, wenn du jetzt deine Brand aufbauen möchtest? Weil es ja so, du hast, und man hat eigentlich in jeder Kategorie natürlich so ein paar ziemlich, ziemlich gute Cash-Produkte. Die werfen dann oder die generieren sehr viele Sales. Dadurch verdient man auch eigentlich sein richtiges Geld. Natürlich ist dann erstmal so eine kleine Umstellung, auch auf Produkte zu gehen, die vielleicht nur 5, 10 Verkäufe am Tag machen oder wo das Potenzial einfach nicht so krass vorhanden ist, wie man es jetzt sonst am Anfang oder wo man am Anfang eingestiegen wäre. Wie siehst du das? Hältst du das für sinnvoll? Ich weiß, dass du es für sinnvoll hältst, aber trotzdem diese Frage. Und wie du dahinter so ein bisschen und was deine Einstellung dahinter ist.
Ja, also ich sehe das genauso. Man braucht einfach eine bestimmte Anzahl an Produkten. Also ich will das jetzt nicht irgendwo festmachen, aber man braucht schon ein paar Produkte und die Produkte müssen auch zusammenpassen. Es muss auch die gleiche Zielgruppe angesprochen werden. Und es macht halt dann, zumindest jetzt in meinem Punkt, wenig Sinn, sich die Goldnuggets rauszupicken und zu schauen, okay, wo kann ich möglichst viel auf Amazon zu verkaufen, sondern zu sagen, hey, ich will jetzt mit Brandbuilding vorwärts kommen, ich will jetzt eine eigene E-Mail-Liste aufbauen, will eigene Kundendaten, um dann zu schauen, okay, was kauft der Kunde denn sonst noch? Und das dann eben auch aufzubauen. Und dann somit ein breites Produktportfolio zu haben, das sieht einfach nach mehr aus. Also ich meine, um eine Brand zu sein, brauchst du halt einfach mal, sag ich mal, mindestens 5 bis 10 Produkte.
Ja, mindestens, denke ich auch.
Um wirklich auch zu wirken auf den Kunden wie eine Brand und nicht einfach wie einer der vielen Amazon-Verkäufern. Und das ist jetzt einfach ein Punkt gerade bei mir, wo ich mir überlege, okay, welche Produkte nehme ich mit rein? Da kann man zum Beispiel auch mal Produkte nehmen, die man super leicht sourcen kann, wenn man vielleicht schon bei dem Hersteller ist. Obwohl man weiß, das Produkt wird jetzt kein so Topseller, ja, entweder ist die Konkurrenz so groß oder die Nachfrage auf Amazon ist jetzt nicht so groß, aber es passt einfach super zu meinem Produkt, es passt einfach super zu meiner Kundengruppe. Und ja, meine Strategie ist sehr spezifisch zu bleiben in der Zielgruppe und dann wirklich dort die Produkte zu platzieren, die wirklich genau diese Zielgruppe anspricht, weil genau diese Zielgruppe möchte ich ja auch in meine E-Mail-Liste und auf meine Social-Media-Plattform bekommen.
Ja, das ist auch ein cooles Stichwort, so ein bisschen Zielgruppe, Positionierung. Das finde ich auch immer wichtig, dass man nicht probiert, den ganzen Markt anzusprechen, weil ich sag mal, dann letztendlich erreichst du gar keinen, wenn du probierst, alle zu erreichen, sondern man muss sich wirklich auf eine Zielgruppe spezialisieren, die wirklich abdecken, weil ich das beste Beispiel dazu ist so ein bisschen das Restaurant. Wenn ich probiere, Pizza anzubieten, Döner, Griechisch, Italienisch und so weiter, dann kommt natürlich kein Kunde zu mir, sondern wenn ich spezialisiert und dann, oder wenn ich, sag ich mal, Italiener bin oder zum Grieche, dann gehe ich natürlich oder ich würde natürlich nur zum Spezialisten in diesem Fall dann gehen. Und so ist das bei den Kunden, denke ich, hier ganz, ganz genauso. Du gehst natürlich zu der Person, die am besten auf deine Zielgruppe oder die am besten für dich spezialisiert ist letztendlich. Und dann kann man sich später weiter ausweiten und Produkte dann auch aus dieser Pfeilspitzenposition dann weiter rausgehen und weitere Produkte bringen.
Genau. Man tut sich einfach viel leichter. Also man kann halt die Zielgruppe viel leichter targetieren. Man kommt viel leichter an die Leute ran. Man weiß genau, wo man suchen muss. Also man weiß genau, welche Facebook-Werbung man schalten muss, welche Demografik steckt dahinter, in welchen Gruppen sind die unterwegs, wo treiben die sich herum und ja, also sehe ich genauso. Und man kann sogar online, ja, weil das alles so sehr datenbasiert ist, kann man wirklich, wie dieses Beispiel im Restaurant, kannst du dich wirklich auf Salami-Pizza spezialisieren. Also du kannst wirklich in der Nische nochmal eine Nische dir raussuchen und dich wirklich darauf zu konzentrieren. Und umso leichter ist es natürlich dann auch, an diese Kundendaten zu kommen oder die erfolgreiche Kunden zu machen.
Ja, das beste Beispiel sind dafür, denke ich, auch Facebook-Ads. Also wenn du probierst, also je genauer der Facebook-Ad natürlich dann auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, also je detaillierter jetzt, sag ich mal, auf das Alter, auf die Demografik, auf das Geschlecht und so weiter zugeschnitten ist, desto besser wird er konvertieren, weil die Person sich einfach viel mehr angesprochen fühlt. Und deswegen muss man sich halt wirklich diese Mikronischen aussuchen und dann, also aus den kleinen Nischen nochmal die Mikronischen und die oder dort starten und dann halt breiter gehen und so dann targetiert seine Zielgruppe aufbauen. Und ich denke, das machst du da sehr, sehr richtig und gehst da richtig vor.
Ja, vielen Dank.
Super. Dann würde ich auch sagen, haben wir einiges geschafft. Ziemlich, ziemlich interessantes Interview. Ich denke, wir könnten uns ein Stündchen hier weitermachen. Das würde, denke ich, auch uns nicht schwerfallen. Da haben wir noch einiges zu bequatschen. Aber wir müssen jetzt ein bisschen Schluss machen. Danke fürs Interview auf jeden Fall schon mal. Möchtest du vielleicht noch kurz was über eine Facebook-Gruppe erzählen? die kenne ich zum Beispiel schon. Ist eine ziemlich coole Anlaufstelle. Aber ja, das ist keine Facebook-Gruppe, wo man einfach so reinkommt. Dazu kannst du ja am besten mal kurz was erzählen.
Ja, also vielen Dank. Es gibt eine Facebook-Gruppe und zwar heißt die aktive Amazon-Verkäufer. Die findet man einfach über die Facebook-Suche oder du kannst es auch gerne in die Shownotes packen. Und da haben wir uns einfach vor ein paar Monaten, ist es mittlerweile, glaube ich, schon her, überlegt, okay, so eine Facebook-Community ist ja immer super cool. Du hast ja auch eine richtig coole Community. Aber einfach, weil das Interesse so groß wurde an dieser ganzen FBA-Geschichte, sind halt viele Anfänger dort, da sind viele Anfängerfragen, viele Fragen wiederholen sich und man hat einfach gemerkt, dass viele, sage ich jetzt mal, erfolgreiche Seller einfach keine Lust mehr drauf haben, auch gar keine Zeit haben, sich da richtig großartig damit zu befassen und dann haben wir gesagt, okay, komm, machen wir auch eine Facebook-Gruppe, die 100.000ste Amazon-FBA-Gruppe, aber es funktioniert sehr gut und zwar gibt es bei uns eine Restriktion, dass man nur reinkommt, wenn man mindestens 10.000 Euro Umsatz auf Amazon generiert innerhalb der letzten 30 Tage. Das haben wir einfach so gemacht, weil im Seller Central kann man, bei mir ist es rechts, ich weiß nicht, kann man dieses Feld screenshotten, wo drauf steht, wie viel Umsatz man die letzten 30 Tage gemacht hat. Und jeder, der da über 10.000 ist, Gratulation und kann gerne, wenn er Lust hat, sich in der Facebook-Gruppe bewerben, mir oder beziehungsweise den Admin das Bild schicken und wird dann zugelassen. Und da haben wir nicht so eine große Community, aber wir haben richtig coole Seller drin und haben richtig guten Content.
Finde ich auch. Ist eine ziemlich, ziemlich coole Anlaufstelle. Das heißt, wer diesen Heraus- oder diesen Anforderungen entspricht, kann da gerne mal vorbeischauen. Und sonst, denke ich, ist auch eine ziemlich coole Motivation, einfach dieses Level zu erreichen letztendlich, um dann da reinzukommen. Also eigentlich immer eine coole Sache. Ich glaube, 50 Leute ungefähr sind jetzt drin. Ne? Eine ziemlich coole kleine Community, da kann man auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel Mehrwert rausziehen, wenn man halt schon ein gewisses Level erreicht hat und dann noch ein bisschen Input zu braucht zu verschiedenen Themen. Sehr, sehr cool. Ja, dann genau. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes hier in der Beschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und dann würde ich mich schon mal fürs Interview bedanken. Sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, hier war ziemlich, ziemlich viel Mehrwert für jeden, der hier zugehört hat, mit drin. Und vielen, vielen Dank dafür schon mal.
Ja, vielen Dank, Lukas. Hat richtig Spaß gemacht.
Super. Wir hören voneinander und bis dann.
Bis dann, Lukas. Ciao, ciao.